ARD Sounds.
Hannes, großer Sprung von Sparta bis in die Neuzeit, vom alten Griechenland bis in die Vereinigten Staaten. Darüber werden wir nämlich heute sprechen, über die Geschichte der USA. Es geht konkret um die Entstehungsgeschichte der Mormonen und ein Verbrechen, was in Verbindung mit der Glaubensbewegung steht. Aber bevor wir einsteigen, Frage an dich. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir allwissend sind. Das heißt, es durchaus auch mal Folgen gibt, wo wir uns erst über die Recherche dann so richtig reinfuchsen. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Was wusstest du vorher über die Mormonen?
Ja, um ehrlich zu sein, nicht so viel. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass wir nicht allwissend sind, ich glaube, das trifft auf alle Podcasts zu. Nämlich, es ist ja vollkommen unmöglich, diese ganzen Themengebiete auch im Kopf zu haben. Natürlich wusste ich schon, dass die Menschen halt in größeren Gemeinschaften leben, sehr tiefgläubig sind. Die Polygamie zum Beispiel ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Merkmal. Das war mir schon vorher bewusst, dass die so in gewisser Hinsicht der andere Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse pflegen als andere Glaubensgemeinschaften oder in Anführungszeichen artverwandte Glaubensgemeinschaften. Und ich kannte dieses Massaker, über das wir heute sprechen, auch zumindest dunkel. Aber ja, dann hört es eigentlich schon fast auf.
Jetzt bist du selber auch fast so ein bisschen in die Falle der Vorurteile getappt. Denn die Mehrehe, da sprechen wir dann ja noch drüber, ist heute in der Kirche strengstens verboten. Hat aber eben eine ganz wichtige Funktion in der Zeit, in der sie entsteht. Oder ist da zumindest damals von einigen praktiziert worden. Wollen auch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Unsere Geschichte beginnt nämlich im Jahr 1857, also eben in den Vereinigten Staaten. Also genau in der Zeit im Grunde, die gern als sogenannter Wilder Westen verklärt wird. Immer mehr Menschen brechen vom Osten der USA in die schier endlosen Weiten der Prärie auf, um die Natur und wenn es sein muss, auch andere Menschen, die schon vorher da waren, zu unterwerfen. Das klingt jetzt sehr hart vielleicht, aber wir sprechen dann ja auch später darüber, warum das aus religiöser Vorstellung auch tatsächlich so gewesen ist. Das heißt, unzählige Siedler ziehen in Trecks mit Planwagen und Kutschen samt ihres gesamten Hab und Gut durch das Land. Ganze Familien sind unterwegs auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich eben dauerhaft niederlassen können. Andere treibt sicherlich auch einfach die Abenteuerlust. Spätestens nämlich seitdem in Kalifornien Gold gefunden wurde, hat das Fieber um das kostbare Edelmetall auch ganz, ganz viele Pioniere erfasst. Ursprünglich knapp 200 Menschen machen sich eines Tages ebenfalls auf den Weg an die Westküste. Viele stammen aus den Ozarks von Arkansas. Kinder und Frauen sind mit dabei, aber auch Tiere, zum Beispiel Rinder, die dann im sozusagen goldenen Westen an die abenteuerlustigen Menschen, die nach Gold auf der Suche sind, verkauft werden sollen. Einer der Reiseführer oder Anführer dieses Trecks im Jahr 1857 ist Alexander Fancher, ein Veteran der damals sogenannten Indianerkriege. Wie so viele Menschen damals ist auch Alexander Fancher ein überzeugter evangelikaler Methodist. Jeden Sonntag lässt er zum Beispiel unter freiem Himmel Gottesdienste für die Mitglieder des Trecks abhalten. Die Siedler verstehen ihre Reise nämlich auch als Auftrag Gottes. Sie wollen sich in einem neuen, von Gott eben bestimmten Land niederlassen. Bei allen Unterschieden gilt eine ganz ähnliche Vorstellung zu diesem Zeitpunkt aber auch für die noch recht junge Religion der Mormonen. Sie ist erst wenige Jahrzehnte zuvor von Joseph Smith gegründet worden, ein Name, den wir uns unbedingt merken sollten. Die Angehörigen der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz LDS eben, oder auf Deutsch Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die haben zu diesem Zeitpunkt 1857 schon viele, viele Jahre der Verfolgung hinter sich. Im Utah-Territorium am Rande der Rocky Mountains bauen sie nun ihr neues Zion auf, ihre Vorstellung einer von Gott bestimmten Heimat.
Im Spätsommer 1857 durchquert dann ein Teil dieses Trecks unter Alexander Fancher genau dieses Gebiet. Inzwischen reden wir von so 140 Siedlern, die sich entlang der sogenannten Mormon Road bewegen. Die Route folgt teilweise älteren Wegen und Abschnitten des Old Spanish Trail und ist inzwischen zu einer ganz wichtigen Verbindung zwischen den mormonischen Siedlungen in Utah und Kalifornien geworden. Nach einer Zwischenstation in Salt Lake City, ist auch noch ein ganz wichtiger Ort, den wir uns auch merken sollten dann, zieht dann dieser Dreck weiter Richtung Süden. Und schließlich erreichen die Siedler eine weite, abgelegene Wiesenlandschaft, umgeben von Anhöhen, direkt am Rande des mormonischen Siedlungsgebietes. Ich spreche natürlich von Mountain Meadows. Hier machen die Auswanderer Rast, schlagen jetzt ihr Lager auf und wollen sich und ihren Tieren einige Tage Ruhe gönnen. Ich habe hier ein Bild von Mountain Meadows aus dem Jahr 1877 vor mir liegen, also nachträglich dann auch erst entstanden. Und ja, das ist jetzt nicht so eine endlose Weite, wie man sich vielleicht vorstellt. Ich hatte diese Anhöhen schon angesprochen. Das ist so ein raues Gelände, also führt so ein Tal durch, wo dann eben auch dieser Track, über den es ja gerade auch geht, dann durchführt.
Also ich könnte da mein Zelt aufschlagen. Ich finde, es sieht relativ gemütlich aus.
Ich weiß nicht, es ist... Es schaut schon ein bisschen bedrohlich aus, finde ich. Also ich habe nicht so eine Postkarten-Idylle hier irgendwie vor Augen.
Du hast schon zu sehr im Kopf, was dann passiert.
Ja, vielleicht. Das kann sein. Also, egal ob das jetzt eine Postkarten-Idylle für Niklas ist oder für mich eine bedrohliche Kulisse, auf jeden Fall muss man sich vorstellen, dieser Track unter Fancher und den Siedlern, die werden bald sehen, was genau an diesem Ort passieren wird. Nämlich hier wird ein grausames Massaker stattfinden.
Es ist der 7. September, auf den du jetzt anspielst, als plötzlich ein als Native American verkleideter Mann auf die Migranten zureitet. Sein Name ist John D. Lee, Major der mächtigen Nauvoo-Legion der mormonischen Miliz. Er ist aber jetzt nicht allein unterwegs. Weitere verkleidete mormonische Kämpfer sind mit dabei. Zudem tatsächliche Indigene, Angehörige der lokalen Paiute. Ja, müssen wir uns jetzt einfach vorstellen, man weiß ja gar nicht, was die für eine Absicht haben. Die reiten jetzt also auf die Siedler zu und dann geht alles wirklich sehr schnell. Plötzlich fallen Schüsse, 7 Siedler werden getötet, mehr als ein Dutzend wird verletzt. Doch der Angriff kann erstmal abgewehrt werden. Die Folge ist aber, dass sich die Miliz jetzt nicht vollständig zurückzieht. Stattdessen kesselt man den Treck der Siedler ein. Man setzt nämlich auf die Taktik des Aushungerns und darauf, dass den Auswanderern irgendwann schlicht die Munition ausgeht.
Und was dann, Niklas, in den nächsten Tagen passiert, wird, und ich glaube, das ist nicht übertrieben gesagt, auch die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika prägen. Warum das so ist, was dort genau passiert und was die Ursachen und Auslöser für diesen beispiellosen Angriff weißer Siedler auf weiße Siedler sind, darüber sprechen wir heute. Im Mittelpunkt stehen auch Konflikte um Land zwischen verschiedenen Pionieren in der Zeit der amerikanischen Westexpansion. Es geht um die Frage nach einem Glaubenskrieg in einer Zeit, in der ja die Vereinigten Staaten neue christliche Religionsbewegungen hervorbringen und um die religiöse Mission der 1857 noch nicht einmal 30 Jahre alten Bewegung der Mormonen. Und ich kann schon mal sagen, das Besondere an der Folge ist jetzt, dass wir nicht die komplette Geschichte der Mormonen hier abdecken, sondern der rote Faden ist gewissermaßen die Route der LDS-Gläubigen. Wir begleiten sie nämlich vom Westen des Bundesstaates New York, wo die Kirche unter ihrem ersten Propheten Joseph Smith entsteht, bis zu ihrer Ankunft im Utah-Territorium, wo die Mormonen bis heute übrigens ihr religiöses Zentrum haben. Dabei werden wir auch schauen, was von den bis heute verbreiteten Bildern über die Mormonen tatsächlich trägt und wie die Kirche selbst heute auf diese Vergangenheit blickt.
Ich kann schon mal verraten, es wird eine äußerst blutige Reise in die Vergangenheit. Viel Stoff, der seinen Höhepunkt bei Mountain Meadows findet. Nur wenige Jahre eben vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs. Hannes, deshalb würde ich sagen, wir legen am besten direkt los. Wir, das sind Niklas Fischer.
Und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte.
Ja, Hannes, bis Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber man kann ja schon sehr frühzeitig unterwegs sein. Wer noch ein tolles Weihnachtsgeschenk braucht, dem kann ich nur unser Buch empfehlen. Wir haben ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber das Besondere, was ich unbedingt noch loswerden will, es gibt die Möglichkeit, signierte Exemplare zu erwerben.
Genau, das ist tatsächlich und nicht einfach nur so ja, digital, sondern wir unterschreiben die dann tatsächlich.
Schreibst du auch richtig was mit dazu. Ne?
Ja. Könnt ihr bei Autorenwelt dann direkt bestellen. Das Buch kommt ja am 29. Oktober raus. Die Signieraktion geht aber nur bis zum 11. Oktober, also müsst ihr das vorbestellen. Ich denke mal, wir verraten jetzt noch nicht, welche Geschichten explizit vorkommen. Das wird aber bald passieren, nämlich wir sind ja schon fertig, wir haben es ja schon geschrieben, es sind nur noch die letzten Details zu klären. Eine Geschichte dreht sich aber auch zumindest im größeren Rahmen um die Geschichte der USA und auch um die Bedeutung von Glaubensgemeinschaften in der Politik heute, nämlich die letzte Geschichte geht um das Attentat auf Charlie Kirk in den USA. Und da zeigt sich nämlich auch noch, wie stark letztendlich unterschiedliche Glaubensgemeinschaften oder allgemein die Religion in der heutigen Politik der USA Bedeutung hat.
Welche Rolle Glauben damals spielt, auch mit Blick auf religiöse Verfolgung und Gewalt, also in den Vereinigten Staaten, als man sich eben immer weiter nach Westen ausdehnt, das schauen wir uns heute an. Deswegen würde ich sagen, hängen wir uns an den Weg der LDS und ihren Gläubigen eben von New York über Ohio, Missouri und Illinois bis schließlich dann nach Utah und Mountain Meadows. Wichtig zur Einordnung sind zunächst mal die ganz allgemeinen Gründe, warum Menschen damals vom Osten in den Westen der Vereinigten Staaten ziehen. Eine Ursache ist ziemlich naheliegend, die Städte und Gebiete an der Ostküste, wo im 19. Jahrhundert ja auch immer mehr europäische Einwanderer ankommen, sind dichter besiedelt und das Leben dort wird immer teurer. Gleichzeitig sind viele Menschen auf der Suche nach Halt und Identität und beides finden sie in der Religion. Gerade in dieser Zeit erleben die Vereinigten Staaten ja eine besonders starke Welle sogenannter Erweckungsbewegungen. Gemeint ist damit vereinfacht die Vorstellung, dass ein einzelner Mensch durch eine persönliche Begegnung mit Gott religiös erweckt wird. Also den Glauben plötzlich ganz unmittelbar erlebt und sein Leben dann auch konsequenterweise danach ausrichtet. Aus einer solchen persönlichen Bekehrung können ganze religiöse Bewegungen entstehen. Schon im 18. Jahrhundert spricht man ja deshalb vom sogenannten Great Awakening. Ich will jetzt gar nicht da im Detail auf alle Strömungen eingehen, aber natürlich sind da so ganz führend zunächst einmal die Methodisten und Baptisten. Im 19. Jahrhundert entstehen dann aber zahlreiche weitere religiöse Bewegungen und das eben insbesondere in den Vereinigten Staaten. Wanderprediger ziehen hier durch das Land und versuchen die Menschen zu bekehren. Und genau in diese religiöse Aufbruchstimmung hinein entsteht eben auch die LDS, deren Anhänger als Mormonen bezeichnet werden.
Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass diese Bewegung noch gar nicht so alt ist, sondern eigentlich erst 1820 entsteht. Zumindest wenn man dem geistigen Anführer Joseph Smith glauben möchte. Er ist es, der den Glauben der Mormonen begründet und seine Erweckung, die findet eben genau in diesem Jahr 1820 statt. Smith ist damals übrigens gerade mal 14 Jahre alt. Der Sohn einfacher Bauern lebt mit seiner Familie auf einer Farm bei Palmyra im Westen des US-Bundesstaates New York. Wie viele Menschen dieser Zeit ist auch der Teenager, der junge Smith, auf der Suche nach Gott oder genauer gesagt auf der Suche nach der richtigen Religion. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kurios, zumindest wenn wir unsere heutigen Vorstellungen da ein bisschen überstülpen. Er geht dann eines Tages im Frühjahr 1820 in ein Waldstück, kniet sich hin, beginnt zu beten und will plötzlich eine Vision haben. Laut seiner späteren Schilderung erscheinen über ihm, umgeben von hellem Licht, Gott und Jesus Christus. Gott sagt ihm angeblich, schließ dich keiner der bestehenden Kirchen an. Denn Smith soll nicht einfach jetzt irgendwie eine von diesen Kirchen reformieren, sondern er soll die ursprüngliche Kirche Jesu wiederherstellen. Einen größeren Anspruch kann man ja überhaupt nicht mitgeben von Gott persönlich.
Da ist schon Musik drin, würde ich sagen.
Ja, also. Ja, das ist eine Herausforderung. Denn damit erklärt Jesus bzw. der Prophet Smith im Grunde ja alle bestehenden Kirchen für falsch. Beziehungsweise, wenn Gott tatsächlich direkt mit ihm, einem Menschen, spricht, dann gehört ja göttliche Offenbarung plötzlich nicht mehr nur in die Bibel. Die LDS beschreibt diesen Gedanken heute so, ich zitiere mal, Gottes Kinder kamen somit erneut in den Genuss von Offenbarung durch von Gott berufene Propheten, wie es zu Zeiten der Bibel gewesen war. Genau dieses Konkrete, dass Gott mit den Gläubigen direkt kommuniziert, das ist sicherlich ein Teil der Erklärung, warum Joseph Smith bzw. die Bewegung der Mormonen dann auch so erfolgreich wird. Dazu gehören auch angebliche Begegnungen mit einem Engel namens Moroni, der Smith angeblich einige Jahre später von goldenen Platten berichtet, die Jahrhunderte alt sein sollen. 1827, also 7 Jahre nach dieser Erweckung, will Smith diese Platten schließlich auf einem Hügel erhalten haben von Maroney persönlich. Und der nur wenig formal gebildete junge Smith beginnt nun angeblich, sie mit göttlicher Hilfe zu übersetzen. Dabei benutzt er sogenannte Sehersteine. Einen davon legt er in einen Hut und schaut hinein, um die Worte lesen zu können. Diese Platten darf er zunächst niemandem zeigen. Einer seiner ersten Mitstreiter berichtet später, Smith habe beim Diktieren teilweise hinter einem vorgehaltenen Vorhang gesessen.
Aus dieser angeblichen Offenbarung entsteht schließlich eine neue heilige Schrift, die Joseph Smith 1830 unter dem Titel »Das Buch Mormon« veröffentlicht. Mormon ist einer der zentralen Propheten in diesem Buch, das wollen wir jetzt aber nicht weiter vertiefen. 1830, das ist für uns jetzt zentraler, ist auch das Jahr, in dem Smith mit seinen Anhängern dann in Fayette die eigene Kirche gründet. Auch das liegt noch sehr, sehr weit im Osten. Wir sind also immer noch im Bundesstaat New York. Was die Bewegung der Mormonen damals sicherlich zusätzlich interessant macht, sie bietet auch wirklich eine sehr amerikanische Erzählung, ne? Also das Buch Mormon, da steht dann zum Beispiel drin, dass schon Jahrhunderte zuvor Menschen aus dem alten Israel nach Amerika gelangt seien. Der amerikanische Kontinent wird damit gewissermaßen selbst zum Schauplatz biblischer Heilsgeschichte. Nach ihrer Gründung beginnt die LDS dann mit ihrer Missionierung. Das ist auch heute noch sehr prägend. Viele Menschen lassen sich tatsächlich dann auch für die neue Religion gewinnen. Gleichzeitig erfährt sie aber auch sehr viel Ablehnung. Es erscheinen Zeitungsartikel gegen Smith. Mitglieder der Kirche werden sogar körperlich angegriffen. 1831 zieht ihr Prophet deshalb mit vielen seiner Anhänger schließlich weiter nach Westen, genauer nach Kirtland in Ohio, nahe Cleveland. Damit ist in unserer Geschichte die erste wichtige Etappe für die Mormonen erreicht. Kirtland liegt unweit des Eriesees im Landesinneren. Von Palmyra aus sind es knapp 375 Kilometer, die man jetzt zurückgelegt hat.
Weil du diese Entfernungen jetzt so betont hast, die werden ja auch noch eine gewisse Rolle spielen, weil es eigentlich auch nur den Anfang darstellt, dieser schier endlosen Reise der Mormonen. Kirtland wird in den nächsten Jahren zu einem wichtigen Zentrum der jungen Kirche. Die Mormonen bauen dort zum Beispiel einen Tempel. Und gleichzeitig konkretisiert Smith seine Vorstellung, die für die weitere Geschichte ganz enorm wichtig wird, die Errichtung eines neuen Zion. Dahinter steckt vereinfacht gesagt die Idee, dass sich die Gläubigen an bestimmten Orten sammeln sollen, die ihnen durch seine Offenbarungen vorgegeben werden. Kirtland bleibt bis 1838 ein wichtiges Zentrum der Bewegung. Dann muss man dort aber die Zelte abbrechen. Und es geht weiter nach Missouri in die Stadt Independence, wo man auch schon Wurzeln geschlagen hatte zuvor. Weil wir gerade die Entfernung angesprochen haben, von Palmyra aus sind wir inzwischen jetzt rund 1500 Kilometer gedanklich mit den Mormonen in den Westen gereist. In Missouri geht das Misstrauen schließlich in einen offenen Konflikt über. Denn dort kommt es zum sogenannten Mormon War, also zur gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Mormonen und den Old Settlers, also den alten Siedlern, die schon länger da sind und für sich beanspruchen, die Ersten zu sein. Es entstehen in der Folge paramilitärische mormonische Einheiten. Dazu gehört auch der Geheimbund der Daniten, die gegen Abtrünnige in den eigenen Reihen vorgehen und auch Andersdenkende bedrohen. Ihre Mitglieder beteiligen sich im Verlauf des Konflikts an Überfällen auf nicht-mormonische Siedlungen, die plündern und setzen Häuser in Brand. Das geht sogar so weit, dass dann 1838 der Staat eingreifen muss. Der Gouverneur von Missouri erklärt, die Mormonen müsse man vertreiben oder notfalls ganz ausrotten. Kurz darauf fällt ein bewaffneter Mob in Hornsmill ein. Das ist eine kleine mormonische Siedlung. 18 Männer und Jungen metzeln die Angreifer dort nieder.
Am 1. November 1838 verhaften Milizionäre des Staates Missouri schließlich auch Joseph Smith. Nach mehreren Wochen kommt er Anfang Dezember ins Gefängnis von Liberty. Dort wartet er unter anderem wegen des Vorwurfs des Hochverrates auf seinen Prozess. Was aber ganz interessant ist, trotz dieser Verfolgung, trotz der Verhaftung des ersten Propheten, gewinnt die LDS weiter an Zulauf. Wir reden zu diesem Zeitpunkt von knapp 18.000 Anhängern insgesamt, also ist schon eine ganze Menge, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Im April 1839 wird Smith schließlich für weitere Gerichtsverhandlungen an einen anderen Ort gebracht. Auf dem Weg dahin gelingt ihm aber die Flucht. Möglicherweise ist da auch ein bisschen Bestechungsgeld im Spiel. Für uns zentral ist, seine Bewacher, die lassen ihn laufen. Ein großer Teil der Gläubigen ist zu diesem Zeitpunkt bereits nach Illinois geflüchtet, genauer an den Mississippi, wo die Mormonen ein sumpfiges Gebiet kaufen und trockenlegen, um sich dort niederzulassen. Den Ort nennen sie Nauvoo. Der liegt von Palmyra aus gesehen zum ersten Mal wieder etwas weiter im Osten. Wir reden jetzt also von knapp 1200 Kilometern von der alten Heimat der Mormonen entfernt. Doch auch hier bricht schon bald ein weiterer Konflikt aus. Und dabei spielt eine damals wie heute religiös hochexplosive Überzeugung von Joseph Smith eine ganz entscheidende Rolle, die Mehrehe. Smith beginnt in Nauvoo mehrere Frauen zu heiraten und führt diese Praxis zunächst im kleinen Kreis auch unter seinen Anhängern ein. Aber die Polygamie sorgt für massive Spannungen mit anderen Christen, durchaus aber auch innerhalb der eigenen Kirche. Und genau dieser Streit wird schließlich ein Teil der Eskalation, die den Gründer der LDS das Leben kosten wird.
Niklas, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle vielleicht nochmal betonen, von der Gründung der LDS führt natürlich jetzt keine zwangsläufige oder lineare Entwicklung bis zum Massaker von Mountain Meadows. Aber die Entstehungsgeschichte ist uns sehr wichtig, dass wir die jetzt so ausführlich auch erzählen, weil wir ja verstehen wollen, wie es später zu diesen Verbrechen kommen kann. Und wenn wir uns jetzt noch einmal geografisch und zeitlich verorten, sind wir gerade in Nauvoo am Mississippi angekommen. Interessanterweise tauchen ganz in der Nähe schon 25 Jahre vor Mountain Meadows zwei Männer auf, die wir aus unserer Tatortbeschreibung noch kennen. Alexander Fancher, das ist der spätere Treckführer, und John D. Lee, der später zu den führenden mormonischen Milizionären beim Massaker gehört. Denn von Nauvoo aus, flussaufwärts, findet bereits 1832 der sogenannte Black Hawk Krieg statt. Das ist ein Krieg amerikanischer Truppen und Milizen gegen eine von Häuptling Black Hawk geführte Gruppe der Sauk. Und in dieser Auseinandersetzung kämpfen sowohl John D. Lee als auch Alexander Fancher. 25 Jahre später kreuzen sich also ihre Wege, nur dass aus Kameraden jetzt Rivalen geworden sind. Wir haben ja bislang vor allen Dingen über Joseph Smith gesprochen. Wir schauen uns jetzt mal diesen John D. Lee auch noch genauer an, der ja eigentlich so ein bisschen der zweite Mann in unserer Geschichte ist, also von der Bedeutung her. Denn während Joseph Smith die religiöse Bewegung als erster Prophet bzw. Gründer prägt, führt uns Lee später ganz unmittelbar nach Mountain Meadows.
Ja, Hannes, ich habe eine ganze Menge biografische Daten zu John D. Lee mir hier aufgeschrieben. Ich will es aber vielleicht ein bisschen abkürzen. Für uns wichtig ist, er wird 1812 geboren, südlich in Illinois ebenfalls, also direkt am Mississippi. Er erfährt sehr, sehr viel Gewalt in seiner Kindheit. Die Mutter wird bei einem Schusswechsel verletzt und sie stirbt wohl schon 1815, also da ist er noch ein Kleinkind. Er lebt dann später bei seiner Tante, hat auch da wieder sehr viel Gewalterfahrung, arbeitet dann zunächst als Postbote, wie viele im Westen damals, hat er eine gewisse Passion für die Jagd und meldet sich dann eben, und das hattest du ja schon gesagt, freiwillig für die US Army und nimmt 1832 am Black Hawk Krieg teil. Einige Jahre später, Ende der 1830er Jahre, tritt Lee dann zu den Mormonen über und lässt sich taufen. Das ist eben auch ganz interessant. Prediger ziehen eben durch die weite Steppe, halten Predigten unter freiem Himmel. Und da sieht er wohl jetzt die Predigt eines methodistischen Geistlichen und direkt im Anschluss eine von einem mormonischen Missionar und ist davon so begeistert, dass er das nie wieder vergessen kann, wie er später sagt, durch diesen Vergleich eben. Er besorgt sich dann das Buch Mormon, das ihm wohl auch über die Trauer hinweg hilft, nachdem seine kleine Tochter stirbt. Also kurzum, wir erkennen an dieser Episode, glaube ich, relativ exemplarisch, wie Menschen damals bekehrt werden eben zu mormonischen Glauben.
Ja, du siehst halt vor allen Dingen an ihm auch so exemplarisch so eine Gewaltbiografie innerhalb der Familie. Du siehst aber dann die Bedeutung daraus auch abgeleitet von Religion oder von Glauben. Also er ist da schon auch symptomatisch für viele, glaube ich, in der damaligen Zeit.
Und was aus diesem Beispiel, was ich gerade hatte, sicherlich auch hervorgeht, ist eben die zunehmende Konkurrenz zwischen den Glaubensgemeinschaften. Viele Methodisten betrachten Joseph Smith und seine Offenbarungen damals als Teufelswerk. Besonders explosiv wird schon bald die Frage der Polygamie diskutiert. Übrigens, John D. Lee wird später 19 Frauen und wohl 56 Kinder haben.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist, glaube ich, nicht die Regel. Da sticht das schon irgendwie hervor.
Ich habe da irgendwie vor allen Dingen immer den Gedanken im Kopf, da muss es ja dann irgendwie viel mehr Männer als Frauen gegeben haben. Oder habe ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler? Wenn ein Mann so viele Frauen hat, wie kann dann ein zweiter Mann auch noch eine Frau finden? Was, wie ich meine? Also das ist vielleicht ein bisschen dummer Gedanke, aber irgendwie habe ich das gerade so im Kopf.
Ja, muss ein Männerüberschuss gegeben haben. Also
sonst kann es aus meiner Sicht nicht funktionieren. Vielleicht ist es auch Quatsch und ich habe gerade einen Denkfehler, aber ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Die Mehrehe, also nochmal kurz unprovoziert, massive Ablehnung außerhalb der Kirche, aber auch innerhalb der eigenen Reihen. Trotzdem wächst Nauvoo innerhalb kürzester Zeit geradezu explosionsartig. Innerhalb weniger Jahre erreicht die Stadt fast die damalige Größe Chicagos. Hm. Also ist jetzt keine Kleinstadt mehr. Hm. Damit gewinnen die Mormonen natürlich auch politisch erheblich an Gewicht. Demokraten wie auch Whigs werben um ihre Stimmen. Zu den Whigs gehört ja damals Abraham Lincoln. Hm. Sie bemühen sich beide, also beide Parteien, dann auch um die Anhänger der LDS, weil eine große Gemeinschaft, die vergleichsweise geschlossen abstimmt, natürlich Wahlen entscheiden kann. Das ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis. Auf der anderen Seite können die Mormonen dadurch, durch eben diese Macht, weitreichende politische Zugeständnisse aushandeln. Dazu gehört zum Beispiel das Recht, hier in Nauvoo eine eigene Miliz aufbauen zu dürfen. Der Name liegt jetzt nahe, das ist nämlich die Nauvoo-Legion. Sie zählt in der Spitze bis zu 2500 Männer, allerdings jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden.
Auch John D. Lee steigt innerhalb der Legion später zum Major auf. Der Gouverneur von Illinois, der US-Präsident, aber auch die städtischen Behörden Nauvoos können die Legion einsetzen. Übrigens auch Joseph Smith, der erste Prophet der Mormonen, übernimmt dabei nicht nur das Amt des Bürgermeisters von Nauvoo, er steht zugleich als ranghöchster Offizier an der Spitze der Legion. Daneben übernimmt er auch noch weitere Ämter und Funktionen, also er ist sehr, sehr mächtig in der damaligen Zeit. Und damit sind die Konflikte mit den Menschen in den angrenzenden Regionen ja praktisch vorprogrammiert. Religiöse Gegensätze spielen dabei ebenso eine Rolle wie politische und wirtschaftliche Konflikte. Das können wir jetzt leider nicht vertiefen, aber man muss sich dieses Konglomerat an Konfliktlinien einfach immer so vor Augen führen. Auch ehemalige Mitglieder der Kirche schließen sich mit Gegnern Smiths zusammen. Einige innerkirchliche Gegner gründen schließlich dann auch eine eigene Zeitung, den Nauvoo Expositor. In der ersten Ausgabe greifen sie Joseph Smith, wenig verwunderlich, scharf an. Unter anderem eben wegen der Polygamie. Zudem fordern die Herausgeber, die weitreichenden Sonderrechte Nauvoos aufzuheben. Smith und der Stadtrat erklären die Zeitung daraufhin zu einem, ja, zum Gegner, als öffentliches Ärgernis. Der Stadtmarschall erhält den Befehl, die Druckerpresse jetzt zu zerstören und nun überschlagen sich regelrecht die Ereignisse. Zunächst erlassen die Behörden Haftbefehl gegen Joseph Smith und weitere Verantwortliche wegen der Zerstörung der Presse. Smith kann sich zunächst gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen, doch dann eskaliert die Lage immer weiter. Zeitungen und öffentliche Versammlungen mobilisieren immer schärfer gegen die Mormonen. Gleichzeitig wächst der Druck auf Smith, sich in der Nachbargemeinde den Behörden zu stellen. Zunächst flieht Joseph Smith gemeinsam mit seinem Bruder über den Mississippi, doch Freunde und Verwandte zeigen sich enttäuscht darüber, dass der Prophet jetzt flieht, also dass er das Weite sucht. Smith kehrt daraufhin mit seinem Bruder wieder zurück. Gemeinsam mit weiteren Kirchenführern stellt er sich schließlich den Behörden. Weil Smith zuvor in Nauvoo das Kriegsrecht ausgerufen hatte, klagen ihn die Behörden jetzt genau deshalb an, und zwar mit dem Vorwurf des Hochverrates. Zu einem Prozess kommt es allerdings nie. Am 27. Juni 1844 versammelt sich ein bewaffneter Mob vor dem Gefängnis. Etwa 150 bis 200 Männer sind da dabei. Viele haben sich die Gesichter mit Schlamm und Schießpulver angemalt. Dann stürmen sie das Gefängnis, die Männer dringen nach oben vor und feuern durch die Tür des Raums, in dem Smith und seine Begleiter untergebracht sind. Als erstes trifft es Joseph Smiths Bruder, der stirbt sofort. Auch zwei weitere Männer werden getroffen. Joseph Smith selbst versucht schließlich durch ein Fenster zu entkommen. Dabei treffen aber auch ihn mehrere Schüsse. Und dann stürzt er aus dem zweiten Stock nach draußen. Und damit, Niklas, ist der erste Prophet, die Galionsfigur, der Gründer der LDS, tot. Doch die Geschichte der Mormonen ist natürlich damit noch keineswegs zu Ende. Nach dem Tod von Joseph Smith schwören sich Teile der Gemeinschaft auf Rache ein. Smiths Nachfolger, Brigham Young, wird die Gläubigen schon bald auf einen der gewaltigsten Züge ihrer Geschichte führen. Viel weiter nach Westen, über die Rocky Mountains bis nach Utah. Mit dabei ist auch ein Mann, den wir mittlerweile längst kennen, John D. Lee.
Wenn wir jetzt mit den Mormonen weiter nach Westen ziehen, lässt sich ein wichtiges Zwischenfazit ziehen, wie ich finde. Die Gemeinschaft erlebt massive Verfolgung, Vertreibung und Gewalt. Mobilität sichert also gewissermaßen immer wieder ihr Überleben. Gleichzeitig greifen die Mormonen aber auch selber zu Gewalt. Besonders nach dem Tod von Joseph Smith gewinnt der Gedanke der Vergeltung massiv an Bedeutung. Da wird zum Beispiel in Tempelzeremonien nun dazu aufgerufen, das Blut der Propheten zu rächen. Der Nachfolger von Smith, Brigham Young, führt die selbsternannten Heiligen nun durch eine riesige Gras- und Prärienlandschaft im Inneren Nordamerikas hinüber, du hast es schon gesagt, über die Rocky Mountains und immer, immer weiter nach Westen. Also aus der Vorstellung der Mormonen, das kann man glaube ich sagen, eine Art neuer Moses. Sie erreichen schließlich Utah und damit ein Gebiet, das übrigens nur wenige Jahre zuvor noch zu Mexiko gehört hat. In den Bergen baut Young ein noch viel mächtigeres neues Zion auf. Sein Zentrum wird Salt Lake City. Wir sind jetzt bereits über, und jetzt kommt's, 2860 Kilometer von Palmyra entfernt. Ich habe mir nur mal im Vergleich die Mühe gemacht, bei Google Earth nachzuschauen. Von München aus wären wir bei derselben Entfernung Richtung Südwesten schon an Agadir vorbei und auf dem Weg in die Westsahara.
Ja, los Niklas, kannst dich morgen aufmachen.
Direkt im Westen wäre nur Wasser, deswegen habe ich Südwesten nachgeschaut.
Unvorstellbar für mich, also wirklich mit so einem Dreck, weißt schon, mit nur irgendwie Wasser und irgendwie mit ganz wenig Sachen dabei.
Ja. Also allein an der Distanz erkennt man schon relativ gut, dass Young quasi zwingendermaßen die Zuwanderung super straff und systematisch organisieren muss, sonst funktioniert das natürlich auch gar nicht. Vor allem Arme, also eher mittellose Bekehrte aus Europa, die sich die Reise eigentlich gar nicht leisten können, sollen nach Utah kommen. Dabei hilft ein mormonischer Auswanderungsfonds, also bei den Kosten. Statt teurer Planwagen hat man da zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstehe, so ein Paket zu kaufen, mit dem du dann einfach mit einem Handkarren in das belobte Land ziehst. Also ist natürlich nochmal deutlich strapaziöser. 1850 wird Young schließlich auch der erste Gouverneur des Utah-Territoriums. Unter seiner Führung entstehen immer neue Siedlungen. Ganz interessant ist, dass Young hier Gefolgsleute mit weitreichender lokaler Autorität ausstattet und sie eben dann über das riesige Gebiet verteilt. Auch hier in Utah sprechen wir immer noch von unglaublich gewaltigen Entfernungen. Kampferprobte Gläubige schickt er in den Süden, wo es besonders rau zugeht. Und dazu gehört eben auch einer seiner engsten Vertrauten, John D. Lee. Im Jahr 1851 gründet Lee in Harmony eine der ersten mormonischen Siedlungen im Süden Utahs. Dabei häuft er wirklich unglaublich viele Ämter an. Er ist örtlicher Bischof, Nachlassrichter, Kommandeur der uns bereits bekannten Nauvoo-Legion und auch Indianeragent der Region. In dieser Funktion ist er eben für die Beziehungen zu den Native Americans in seinem Zuständigkeitsgebiet verantwortlich. Zudem übernimmt er dann auch noch Aufgaben im Bergbau und beim Aufbau entstehender Mühlen. Kurzum, John D. Lee ist wirklich inzwischen ein Mann mit erheblichem Einfluss in der Region. Einer, der seine neue Heimat schützen will. Die Frage, die sich uns dabei aber stellt, ist, geht er dafür sogar über Leichen?
Wir haben ja bislang die Konflikte zwischen den Mormonen und anderen weißen Siedlern hauptsächlich entlang der Konfliktlinie um Land und Glaube erzählt. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Bereich, der ganz wichtig ist, nämlich die Frage der Sklaverei. Auch John D. Lee beteiligt sich an einer Praxis, die man wirklich als Sklavenhandel auch bezeichnen kann. Denn nach seiner Ankunft kauft er auch einen indigenen Jungen und vermittelt dann auch in der Folgezeit Mädchen an weitere Familien. Also man sieht, dass diese Praxis des Sklavenhandels ganz elementar in der Bewegung damals auch verhaftet war. Man macht natürlich dann Profite, kauft damit wieder Waffen oder Pferde oder irgendwelche anderen Nutztiere. Also das ist so ein Wirtschaftskreislauf, der dadurch auch in gewisser Hinsicht entsteht. Und was ich für Tatort-Geschichte auch ganz wichtig finde, diese Sklaven werden ja häufig nicht irgendwie gewaltlos rekrutiert oder sowas. Und das wäre ja auch schon abzulehnen, sondern häufig werden die bei Überfällen wirklich gewaltsam entrissen.
Also es ist im Grunde kein klassischer Sklavenhandel mit zum Beispiel aus Afrika verschleppten Menschen, sondern eben Genau. Man raubt die sozusagen aus Familien von Native Americans, aber durchaus, da kommen wir später noch drauf, in Ausnahmefällen auch von Weißen, die man überfällt.
Und man sieht auch im Charakter von John DeLee, dass er sich so ein bisschen als Patriarch versteht. Wir hatten ja auch die 19 Ehefrauen angesprochen, die unzähligen Kinder. Und jetzt in der Folgezeit wird er mit einem anderen Mann in Konflikt kommen, der sich auch im Selbstverständnis her als Patriarch sieht. Und das ist Alexander Fancher. Auch Fancher zieht nach Kalifornien, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen und träumt vermutlich davon, an der Spitze einer eigenen Großfamilie zu stehen.
Damit sind wir jetzt wirklich langsam wieder an unserem Tatort zurück. Wir haben also eine ganze Fülle möglicher Motive und Konfliktlinien für den Überfall. Du hast den Menschenhandel angesprochen, dazu kommt die Konkurrenz und der Kampf um Land, religiöse Gegensätze, das eigene Selbstverständnis als Patriarch, als Familienoberhaupt. Aber sicherlich auch die Erfahrungen der Mormonen von ständiger Vertreibung und Verfolgung. In dieser Gemengelage kommt es am 7. September 1857 zu dem ersten Angriff auf den Treck der Siedler durch John DeLee und seine Leute. Mormonische Milizionäre verkleiden sich dabei als Native Americans und greifen gemeinsam mit dem angeworbenen Stamm der Paiute die Siedler an.
Auch das finde ich ja, Niklas, ganz bezeichnend, dass man sich verkleidet, um vielleicht auch irgendwie zu verdecken, dass hier weiße Siedler ermorden und
das
überfallen,
ist
oder?
Relativ sicher auch das Motiv gewesen. Wir haben es gesagt, die Siedler wehren diese erste Attacke zunächst einmal ab, dann schließen Lee und seine Männer sie ein. 4 weitere Tage geht das so. Den Eingekreisten gehen langsam Wasser und die anderen Vorräte aus. Auch die Munition wird knapp. Und natürlich macht sich jetzt im Lager langsam Verzweiflung breit. Und dann, am 11. September, nähert sich plötzlich John DeLee mit weiteren Männern und hält in der Hand eine weiße Flagge. Er behauptet nun, in friedlicher Absicht zu kommen und verspricht den Siedlern sicheres Geleit, wenn sie im Gegenzug ihre Waffen abgeben. Anschließend sollen sie das Lager in getrennten Gruppen verlassen, die Männer in der einen, Frauen und Kinder in der anderen. Besonders Alexander Fancher ist da wohl durchaus skeptisch zunächst. Trotzdem lassen sich die Siedler schließlich darauf ein. Sie geben also ihre Revolver und Gewehre ab und verlassen ihre Verteidigungsstellung. Ein tödlicher Fehler, denn Lee und seine Männer, die haben sie in eine Falle gelockt. Kaum haben sich die Gruppen voneinander entfernt, fällt das vereinbarte Signal. Die mormonischen Milizionäre eröffnen das Feuer auf die Männer. Gleichzeitig stürzen weitere Angreifer auf Frauen und Kinder los. Es kommt zu einem Blutbad. Die Täter erschießen fliehende Menschen aus nächster Nähe, andere erschlagen sie. Dieses ganze Grauen geht ungefähr 30 Minuten. Am Ende sind alle erwachsenen Männer tot, auch Alexander Fancher. Sogar die Frauen und älteren Kinder verschonen die Angreifer nicht. Rund 120 Menschen ermorden sie. Nur 17 Kinder im Alter von 6 Jahren oder jünger überleben das Gemetzel überhaupt. Und genau hier bekommt der zuvor beschriebene Handel mit Kindern nochmal eine besondere Bedeutung. Ausgerechnet also die Jüngsten lässt man am Leben. Eines dieser Kinder berichtet später, der Anblick des Blutes habe die weißen und indigenen Täter regelrecht in einen Rausch versetzt. Ein mormonischer Angreifer zum Beispiel, der habe wieder und wieder geschrien für Jehova. Viele Leichen begraben die Täter nur notdürftig. Andere lassen sie einfach liegen und überlassen sie der Witterung und den wilden Tieren.
Ja, John DeLee ist eigentlich der, wenn man es jetzt mal nüchtern sagt, der große Gewinner dieses Konfliktes. Auch ganz persönlich profitiert er von dem Massaker. Er nimmt nämlich mutmaßlich Fanchers prächtigen Hengst an sich. Vielleicht auch nochmal so ein symbolischer Sieg über den Rivalen, über den Gegner. Frauen aus Lees Familie sieht man später in Kleidungsstücken oder mit dem Schmuck der ermordeten Frauen. Auch andere Mormonen bereichern sich an der Beute. Lee treibt schließlich sogar die Vertuschung noch einen Schritt weiter. In seiner Funktion als sogenannter Indianeragent stellt er der Bundesregierung rund $2,200 in Rechnung. Muss man sich mal vorstellen, gell? Also die Begründung lautet, das aggressive Verhalten des Drecks habe überhaupt erst die Barbarei der Indianer, Zitat Ende, entfacht und dadurch erhebliche Kosten verursacht. Lee versucht damit, die Verantwortung vor allem auf die indigenen Beteiligten abzuwälzen, deswegen hat man gerade von Indianern auch da gesprochen, und die zentrale Rolle der mormonischen Milizionäre zu verschleiern. Diese Rechnung geht aber nicht auf, denn schon bald gerät durch das Massaker von Mountain Meadows die gesamte Religionsgemeinschaft, der LDS, unter einen Generalverdacht. Sie werden nämlich jetzt als heimtückische, polygame Gemeinschaft ja, deklariert, bei der Glaube, Gewalt und Mord auf gefährliche Weise miteinander verbunden seien. Das Massaker wird damit zu einem der blutigsten Ereignisse in der unmittelbaren Vorgeschichte des Utah-Krieges.
Nach allem, was wir bisher gehört haben, verwundert es nicht, dass natürlich die Presse jetzt auch direkt aufgreift, was bei diesem Massaker passiert ist, was ich ganz interessant finde. Da geht es sehr frühzeitig eben darum, dass man im Grunde schon vermutet, dass die Mormonen die Indigenen zu der Tat angestiftet hätten. So heißt es zum Beispiel am 10. Oktober 1857 in dem Los Angeles Star, also einer Zeitung in Kalifornien. Wir kürzen das mal ein bisschen ab. Die zentrale Forderung ist im Grunde damals in der Presse, dass die US-Regierung jetzt eingreifen muss. Also die eigene Autorität, wir reden ja immer noch von einem Gebiet, was zu den Vereinigten Staaten gehört, die eigene Autorität hier durchsetzen muss. Ganz wichtig ist, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, dass da schon andere Konfliktlinien natürlich eine Rolle spielen, dass die Mormonen sich vereinfacht gesagt immer weiter verselbstständigen und eben jetzt gefordert wird, dass man hier präsent sein muss und zu dem Zeitpunkt des Massakers im Grunde auch schon Truppen auf dem Weg nach Utah sind, um Brigham Young, den Gouverneur, abzusetzen. Also ganz, ganz wichtig. Und ich sage jetzt mal, diese mediale Stimmung, die wird eben immer weiter fortgesetzt. Da heißt es dann zum Beispiel knapp eine Woche später oder ziemlich genau eine Woche später, am 17. Oktober 1857, wieder in dem Los Angeles Star, sollten da wirklich mormonische Anführer hinter dem Massaker stehen, müsse dieses Ungeheuer erwürgt werden. Also das ist schon sehr, sehr deutlich. Es ist eigentlich ja auch wieder das, was wir vorhin schon mal hatten mit dem Ausrotten der Mormonen. Das setzt sich hier möglicherweise wieder fort. Inwiefern aber führende Köpfe der LDS, eben allen voran Brigham Young, für den Überfall auf den Siedlertreck verantwortlich sind, darüber wird bis heute gestritten. Ganz interessant finde ich deshalb, wie die Kirche selber das Verbrechen bis heute aufarbeitet oder heute aufgearbeitet hat. Dabei ist zunächst wichtig, in einem eigenen heutigen Beitrag zu Mountain Meadows spricht die LDS ausdrücklich von einem vorsätzlich angerichteten Blutbad. Gleichzeitig beschreibt sie aber eben eine äußerst explosive Ausgangssituation. Brigham Young und andere Kirchenführer, die hätten damals in einer Phase der Erneuerung einige hitzige Predigten gehalten und vor abtrünnigen Kirchengegnern und dem Übel der Sünde gewarnt. Dann wird aber eben auch der Vormarsch der US-Truppen ins Feld geführt. Nach Darstellung der Kirche weckte genau das eben alte Erinnerungen an die eigenen Vertreibungen. Wir hatten ja vorhin in unserer Geschichte Missouri und Illinois als Beispiele. Soweit eben sozusagen die große außenpolitische Dimension. Und dann kommt eben noch situativ etwas dazu. Es wird in Arkansas ein hohes Mitglied der Kirche ermordet. Jetzt müssen wir sehen, dieser Trek Fanchers, das hatten wir ja gesagt, der startet zumindest in Teilen ursprünglich in Arkansas. Direkt am Mountain Meadow soll es darüber zum Streit gekommen sein, laut Schilderung der LDS, wo die Reisenden ihr Vieh weiden dürfen. Zudem weigern sich die Mormonen, ihnen Getreide und andere Vorräte zu verkaufen, weil sie diese angesichts des drohenden Krieges eben selbst einlagern sollen. Einige Mitglieder des Treks sollen daraufhin sogar gedroht haben, sich den heranrückenden US-Soldaten anzuschließen. In Cedar City rufen nun einzelne mormonische Führer dazu auf, mit Gewalt gegen die Reisenden vorzugehen. Also das ist eben die angrenzende Gemeinde. Isaac Hyde, der dortige Pfahlpräsident, also der Leiter mehrerer örtlicher mormonischen Gemeinden und zugleich Chef einer Miliz, erteilt schließlich John D. Lee den Auftrag, den Trek anzugreifen. Doch gegen diesen Plan regt sich sofort Widerstand. Man schickt einen Boten nach Salt Lake City, um Brigham Young um eine Entscheidung zu bitten. Young weist den örtlichen Führer an, den Trek unbehelligt weiterziehen zu lassen. Doch der Bote mit dieser Nachricht kommt zu spät zurück, nämlich erst 2 Tage nach dem Massaker. Nach dieser Darstellung der LDS heute verselbstständigen sich die Ereignisse vor Ort also gewissermaßen. Die unmittelbare Entscheidung zum Massaker fällt demnach bei lokalen mormonischen Führern, nicht bei Brigham Young. Damit ist aber jetzt noch nicht gesagt, wie weit seine Verantwortung tatsächlich reicht, denn ein anderes Motiv, das in der Forschung immer wieder eine wichtige Rolle spielt, ist die Rache. Gerade dafür gibt es ein bemerkenswertes Ereignis über Brigham Young selbst, beziehungsweise er tritt da eben selber in Erscheinung. Dabei geht es um eine Geschichte, die sich 4 Jahre nach dem Massaker abspielt. Da besucht er nämlich im Jahr 1861 den Tatort und findet ein provisorisch errichtetes Mahnmal. Ein Holzkreuz über einem Haufen von Steinen, auf dem steht: Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten. Yang soll darauf geantwortet haben, die Rache ist mein und ich habe bereits ein wenig davon genommen. Trifft diese Überlieferung zu, dann legitimiert damit auch das Oberhaupt der LDS, zumindest symbolisch, den Gedanken der Rache. Mehr noch, Yang soll damals schlicht den Arm gehoben haben und jeder seiner Anhänger habe nach der Erinnerung eines Anwesenden gewusst, dass jetzt die Steine beseitigt werden sollen. Kurzum, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt war, hier zumindest so eine gewisse nachträgliche Legitimierung des Rachegedankens.
Eine mormonische Perspektive fehlt uns noch, Niklas, nämlich die von John D. Lee selbst, der ja den mormonischen Angriff auf diesen Track ausgeführt hat. Nach dem Massaker beginnen die Bundesbehörden gegen ihn zu ermitteln. Dabei geraten auch verschiedene andere beteiligte Mormonen ins Visier. Lee selbst beruft sich später darauf, auf ausdrücklichen Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt zu haben. Auch die LDS zieht dann Konsequenzen. 1870 schließt sie zwei Beteiligte aus der Kirche aus. Isaac Hyde, den lokalen Kirchen- und Milizenführer, und eben John D. Lee. Lee fliegt wegen der Begehung einer großen Sünde, so heißt es damals, aus der LDS. Brigham Young, also der Führer der mormonischen Bewegung, so erzählen es später zumindest Nachfahren Lees, habe sogar erklärt, dass Lees Sünden die Häupter seiner Kinder bis in die dritte und vierte Generation heimsuchen würden. Also da sieht man auch wieder diesen geistlichen beziehungsweise diesen spirituellen Kontext.
Ja, das ist ein echter Fluch, würde ich sagen, ne, der ja. hier ausgesprochen wird.
Das stimmt, kennt man eigentlich eher aus der Bibel, aber hier wird er eben auf John D. Lee und auf seine ganze Familie und Nachkommen ausgesprochen. 1874 erhebt eine Grand Jury Anklage gegen insgesamt 9 Männer wegen der Beteiligung am Massaker. Doch nur gegen einen kommt es dann wirklich zum Prozess. Und das ist John D. Lee. Und damit konzentriert sich die juristische Verantwortung für ein Verbrechen, bei dem ja so viele Menschen gestorben sind, mit zahlreichen Beteiligten, die ja damit involviert waren, auf einen einzigen Mann. Könnte jetzt eigentlich sagen, Lee wird in gewisser Hinsicht zum Bauernopfer, nicht weil der jetzt irgendwie unschuldig wäre, ganz im Gegenteil, seine Beteiligung am Massaker steht ja außer Frage, sondern weil eben er nur alleine am Ende vor Gericht landet. Der erste Prozess beginnt 1875 und endet ohne einstimmiges Urteil. In einem zweiten Prozess gegen John D. Lee sprechen ihn die Geschworenen 1876 des Mordes schuldig. Bevor das Urteil vollstreckt wird, kehrt er noch ein letztes Mal an den Ort des Verbrechens bei Mountain Meadows zurück. Am 23. März 1877 ist das soweit. John D. Lee ist wieder bei Mountain Meadows, dort, wo unsere Geschichte heute, Niklas, auch angefangen hat. Natürlich nicht freiwillig diesmal. Er soll genau dort, wo er mit den anderen Männern das schreckliche Blutbad angerichtet hat, hingerichtet werden. Seine letzten Worte sind später von seinem Anwalt veröffentlicht worden, der Lees Lebensgeschichte nach dessen Tod dann auch herausgeben wird. Deshalb muss man bei dieser Überlieferung immer mitdenken, dass wir Lees letzte Worte durch eine Art von bearbeitete Veröffentlichung erst nur kennen. Lee selbst sieht sich darin als Opfer, als einen Mann, der jahrzehntelang Befehle ausgeführt habe und nun geopfert werde. Sinngemäß sagt er, 30 Jahre lang habe er versucht, Brigham Youngs Willen zu seinen eigenen zu machen. Nun könne jeder sehen, wohin ihn das geführt habe. Lee wird schließlich auf seinen eigenen Sarg gesetzt. 5 Männer richten dann ihre Gewehre auf ihn und dann schießen sie und John D. Lee ist tot.
Die LDS aber hat es zu diesem Zeitpunkt längst geschafft, sich in Utah festzusetzen. Das ist, und hier springen wir noch einmal 20 Jahre zurück, unmittelbar in der Zeit nach Mountain Meadows, alles andere als selbstverständlich. Denn kurz nach dem Massaker beginnt tatsächlich der sogenannte Utah-Krieg auch militärisch. Die Nauvoo-Legion setzt dabei auf Guerilla-Taktiken und die Strategie der verbrannten Erde. Man steckt Weiden in Brand, zerstört Proviantwagen und treibt gezielt Tiere fort. Kurzum, den Truppen der US Army geht zunehmend die Nahrung aus. Zudem steht 1857 der gefürchtete Winter in den Rocky Mountains vor der Tür. Es kommt deshalb zu einer mehrmonatigen Kampfpause. Erst im Frühjahr 1858 dann rückt die US-Armee weiter in Richtung Salt Lake City vor. Und dann ist eben Brigham Young bereit, wie man heute so schön sagen will, einen Deal zu machen. Am 12. April 1858 übergibt er das Amt des Territorialgouverneurs an seinen von US-Präsident James Buchanan eingesetzten Nachfolger Alfred Cumming. Damit endet die unmittelbare Verbindung von kirchlicher und politischer Führung an der Spitze des Utah-Territoriums. Diese Trennung von Kirche und Staat, sollten wir auch nochmal sagen, besteht natürlich bis heute. Brigham Young bleibt aber weiterhin das religiöse Oberhaupt der LDS damals und natürlich bleibt er auch einer der mächtigsten Männer der Region. 1877 stirbt auch er im Alter von 76 Jahren in Salt Lake City, vermutlich an den Folgen eines Blinddarmdurchbruchs.
Und damit ist ja Salt Lake City so ein bisschen so der wichtigste Ort für die Mormonen auch heute noch. Man sieht es auch, wenn man in der Stadt ist. Wenn ihr mal da sein solltet, dann werdet ihr viele dieser Bauten auch noch sehen können. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der große Tempel in Salt Lake City. Young hat damit noch angefangen, den Bau zu errichten. Er lebt ihn dann nicht mehr, weil er erst nach seinem Tod dann fertiggestellt wird. Also man sieht tatsächlich noch heute diese wechselvolle Geschichte der LDS überall, wenn man durch die Stadt läuft, auch im Joseph Smith Memorial Building oder es gibt auch ein großes Denkmal zu Ehren von Brigham Young, das man heute noch sehen kann.
Die Polygamie gibt die Kirche ab 1890 offiziell auf. Heute ist die Mehrehe innerhalb der LDS strengstens verboten. Die Kirche zählt inzwischen fast 18 Millionen Mitglieder weltweit, krass. Schon eine ganze Menge, ja. Würde ich sagen. Fast 79.000 Vollzeitmissionare sind nach eigenen Angaben rund um den Globus im Einsatz. Bekannte Mormonen gibt es ebenfalls. Mit Romney etwa, kennt man vielleicht noch, ehemaliger Gouverneur von Massachusetts und Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Ich glaube 2008 gegen Obama ist es gewesen. Ich denke auch an den Schauspieler Ryan Gosling, den kennen wahrscheinlich auch fast alle, der zumindest in einer LDS-Familie aufwächst. Ich weiß nicht, ob der noch praktizierender Mormone ist.
Keine Ahnung. Ja.
Spannend ist schließlich auch, was aus den Nachfahren von John D. Lee wird. Wir hatten ja vorhin den Fluch erwähnt, das finde ich nämlich auch ganz interessant. Der scheint nicht, Hannes, nicht besonders zuverlässig gewesen zu sein, denn zahlreiche Nachkommen Lees bringen später zu US-Senatoren. Mit Stuart Udall wird sogar ein Urenkel US-Innenminister. Und das unter John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson. Also ja, durchaus erfolgreiche Nachfahren.
Würde ich auch sagen. Und ich finde jetzt, um zum Schluss nochmal zu sagen, wenn man auch so diese Historikerbrille am Ende nochmal aufsetzt, dass unsere heutige Geschichte ja nicht nur eine Geschichte der Mormonen war, sondern ja eigentlich so, man unter dem Brennglas sieht, wie die Vereinigten Staaten von Amerika im 19. Jahrhundert zu dem geworden sind, was sie heute halt darstellen. Also diese Westexpansion, dieser wilde Westen, was ja auch immer so in allen möglichen Filmen und Serien so glorifiziert, ausgeschmückt und verklärt wird, kann man ja auch entlang der Geschichte von Joseph Smith, John D. Lee und wie sie alle heute hießen, eben nachvollziehen. Und was man natürlich auch sagen muss, was wir aber, glaube ich, heute auch schon deutlich gemacht haben, ist, dass diese Landnahme mit zahlreichen negativen Begleiterscheinungen verbunden war. Wir haben den Sklavenhandel angesprochen, wir haben rassistische Vorstellungen angesprochen, wir haben die Gewalterfahrung ja erzählt, die eigentlich tagtäglich diese Menschen irgendwie ausgeführt oder erlebt haben. Und wenn man ein bisschen aus dem heutigen Tatort herauszoomt, Niklas, dann finde ich, dann erkennt man so ein größeres Bild oder so eine größere Geschichte, nämlich nicht nur die Erschließung des amerikanischen Westens im 19. Jahrhundert, sondern es gibt uns ja auch in gewisser Hinsicht Antworten auf die Frage, ja, warum die Amerikaner oder Teile der US-Gesellschaft heute auch so sind, wie sie sind. Also man kann in gewisser Hinsicht auch heutige politische Linien, Denkweisen erkennen oder auch besser verstehen.
Ja, das, was du jetzt sagst, ist total interessant, weil ich finde, an dieser Geschichte erkennt man relativ gut, wie übertragbar das auch auf andere Glaubensgemeinschaften damals gewesen wäre. Deswegen ja auch so ein bisschen diese Headline von uns und über die heutige Folge Glaubenskrieg zwischen weißen Siedlern. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wenn wir jetzt nochmal vergegenwärtigen, damals geht es sehr viel darum, wer kommt zuerst im Westen an, wer rammt gewissermaßen zuerst sein christliches Kreuz in die Erde und verteidigt dieses Kreuz dann erfolgreich. Kann man sich die Frage stellen, wie viel hat sich daran heute verändert? Der Glaube ist sicherlich in unserer, ich sag jetzt mal ganz blöd, westlichen Vorstellung etwas in den Hintergrund getreten, spielt aber gerade in den Vereinigten Staaten natürlich immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Und die Logiken von Kolonialismus oder eben diesem Binnenkonflikt zwischen Weißen innerhalb der Frontier, der Westexpansion, die ist ja von der Logik erstmal immer relativ gleich. Und da hat sich, würde ich sagen, jetzt gar nicht so viel verändert mit Blick auf die Gegenwart.
Und es ist einfach so, und das kann man an der Republikanischen Partei auch sehen, dass die größten Unterstützergruppen auch heute in der amerikanischen Politik für Trump und auch andere auch aus den Glaubensgemeinschaften der Evangelikalen, Methodisten und so weiter kommen. Also da sieht man, dass hier in gewisser Hinsicht ein Band auch geschnürt wurde zwischen dem Staat und diesen Glaubensgemeinschaften, von dem auch heute noch profitiert wird.
Das Fass machen wir jetzt nicht im Detail auf, würde ich sagen, Hannes.
Genau, das war dann die Brücke eben zum letzten Kapitel bei Charlie Kirk, was ich vorhin gesagt hatte, wo wir das so in gewisser Hinsicht in unserem Buch auch nochmal ansprechen. Ja.
Kurzum, man erkennt einfach sehr, sehr gut, wie religiöse Bewegungen damals die eigene imperiale Expansion, das ist sie ja letztendlich dann doch auch, wenn man dann zur Großmacht aufsteigt, mit Glauben verbinden, wie es aber eben auch Binnenkonflikte innerhalb dieser ganzen Erweckungsbewegungen gibt. Hannes, wir machen den Deckel drauf. Wir bedanken uns wie immer bei der Georg von Vollmer Akademie und Bayern 2, die diesen Podcast gemeinsam produzieren. Ich habe aber natürlich auch wieder einen Podcast-Tipp für euch. Dabei geht es um den Podcast Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Strenge Regeln gelten nämlich nicht nur für mormonische Gemeinden. Stellt euch vor, ihr seid Anfang 20 und dürft bestimmte Musik nicht hören, bestimmte Bücher nicht lesen oder seid eingesperrt im eigenen Land. Dazu noch. So ging es Achim Neumann. Er wächst in der DDR auf, hadert mit dem Regime und als dann 1961 in Berlin die Mauer gebaut wird, steht sein Entschluss fest. Er flieht in den Westen mit einem falschen Pass. Doch relativ schnell hat er nur noch einen Gedanken, nämlich den an seine Freundin Christa. Wie kann er ihr zur Flucht verhelfen? Und da kommt es zwischen Achim und einer Gruppe von Männern zu einem regelrecht tollkühnen Plan, nämlich die Idee, man könnte doch einen Tunnel unter der Mauer graben. All das, also diese verrückte Idee, wie die dann quasi Realität wird, wird im Podcast Zeitkapsel besprochen. Achim erzählt da nämlich seine ganz eigene Geschichte. Alle Folgen könnt ihr hören in ARD Sounds und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.